Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ich spreche heute mit dem Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher. Hallo, Herr Fratscher.
Hallo, Frau Splanemann.
Wir sprechen im heutigen Podcast über das Haushaltsdefizit und die Schuldenbremse. Das Statistische Bundesamt hat dazu heute konkrete Zahlen veröffentlicht. Danach hat Deutschland letztes Jahr Schulden in Höhe von knapp 140 Milliarden Euro gemacht. Herr Fratscher, die Ergebnisse sind jetzt da. Wie beurteilen Sie die?
Mit 4,2% ist es sogar ein bisschen geringer ausgefallen, als das befürchtet war, zum Teil auch, weil manche Wirtschaftshilfen noch nicht abgeflossen sind. Das ist eine große Zahl, aber ist kein Grund zur Panik, denn das Geld, das der Staat hier im letzten Jahr ausgegeben hat, um Menschen durch Kurzarbeitergeld, durch Familienbonus zu helfen und Unternehmen zu helfen, ist hervorragend ausgegebenes Geld.
Auf Grundlage dieser Ergebnisse, wie schätzen Sie die Verschuldung für dieses Jahr ein?
Die Verschuldung dieses Jahr laufen könnte, ist noch sehr ungewiss, denn wir wissen nicht, wie es jetzt in dieser Pandemie weitergeht mit der zweiten und eventuell dritten Welle. Das ist eigentlich das Entscheidende. Wir hatten eigentlich mit einem guten Wirtschaftswachstum gerechnet für 2021, denn dann, wenn die Pandemie zumindest gestoppt ist und die Wirtschaft wieder wachsen kann, das könnte sich als Illusion erweisen, aber wenn die Wirtschaft wieder wächst, dann dürfte das Defizit in diesem Jahr deutlich geringer sein. Trotzdem wird der deutsche Staat auch in diesem Jahr neue Schulden machen, nicht zu knapp, die er sich aber auch sehr gut sogar zu negativen Zinsen finanzieren kann.
Wie gefährlich ist da eine steigende Verschuldung? Ist das möglicherweise Grund zur Sorge?
Nein, es ist kein Grund zur Sorge, auch wenn viele erstmal denken, oh Gott, Staatsschulden und so viel auch noch, müssen wir alles das zurückzahlen. Aber es ist nicht nur kein Grund zur Sorge, sondern es ist eigentlich das Beste, was der Staat im Augenblick tun kann. Und erst einmal jetzt so von dieser Panik, muss man sich ja anschauen, bekommt der Staat überhaupt das Geld, um diese Schulden machen zu können? Der deutsche Staat nimmt Schulden auf, musste dann auch alte Schulden, die jetzt fällig wurden, wieder neu finanzieren. Und für diese neuen Schulden, die der Staat im Jahr 2020 jetzt aufgenommen hat, erhält er jedes Jahr 7 Milliarden Euro. Das sind ungefähr 0,2-0,3% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. 7 Milliarden Euro erhält er dafür, dass er Schulden aufnimmt, weil die Zinsen eben bis zu 30 Jahren Laufzeit negativ sind. Und das zeigt erstens, gerade wir Deutschen sparen wahnsinnig viel, wissen nicht, wohin mit unserem Geld. Und zweitens ein unheimlich hohes Vertrauen in den deutschen Staat zu sagen, ja, okay, da bekommen wir keine Zinsen, müssen sogar ein bisschen was zahlen. Aber das Geld ist sicher. Das führt dazu, dass diese Zinsen negativ sind. Also sollten uns aus der Perspektive überhaupt keine Sorge machen.
Da frage ich mich aber, woher kommt denn überhaupt dieses Vertrauen, dass sogar Geld eingenommen werden kann?
Naja, das Interessante ist, im vergangenen Jahr 2020 haben wir deutschen Bürgerinnen und Bürger knapp 1% weniger an monatlichen Einkommen gehabt. Knapp 1% real gesehen. Also ja, sind ein paar Menschen arbeitslos geworden, auch gerade vor allem viele Minijobberinnen. Aber für die allermeisten Menschen hieß es, sie hatten eigentlich im vergangenen Jahr keine Einkommenseinbußen. Auch die, die auf Kurzarbeit gingen oder gehen mussten, haben einen großen Teil dieses Gehalts vom Staat bekommen. Gleichzeitig haben die Menschen aber 5% mehr ihres Einkommens gespart. Heißt, ja, die Einkommen sind ein bisschen zurückgegangen, aber die Menschen haben viel, viel mehr gespart noch. Und das Ersparte muss ja irgendwo hin. Irgendeiner, ja, also auch gut, die als Sparerin oder Sparer sagen, ich gebe es ja der Bank, aber die Bank muss ja auch irgendetwas damit machen. Und wenn eben so eine Sparschwemme da ist, und das ist, was wir in Deutschland schon seit vielen Jahren haben und was jetzt in dieser Pandemie nochmals sich verstärkt hat, dann geht das Geld eben entweder an die Unternehmen, aber die Unternehmen wollen im Augenblick auch nicht wirklich investieren. die sind zum größten Teil auch in großen Problemen. Und dann bleibt letztlich nur noch der Staat, der dieses Geld abnimmt und sagt, ja, okay, wir nehmen das Geld, aber dann eben zu sehr, sehr niedrigen Zinsen. Und das ist eigentlich dieses Phänomen. Wir haben eine ganz tiefe Pandemie, aber die Menschen sparen deutlich mehr. Zum Teil, weil sie das Geld eben nicht ausgeben können, ja, weil sie können nicht reisen, sie können nicht in ein Café oder Restaurant gehen. Aber eben auch, weil viele Menschen Angst und Sorge um die Zukunft haben. Habe ich meinen Job noch in einem Jahr oder 2 Jahren oder 5 Jahren? Und dann macht es ja Sinn zu sagen, dann bin ich eher vorsichtig, dann spare ich halt ein bisschen mehr, leg mir auf die hohe Kante. Und das führt zu dieser Sparschwemme. Und diese Sparschwemme muss irgendwo hin. Und dadurch, dass die Unternehmen wenig investieren oder noch weniger investieren als vorher und auch die privaten Bürgerinnen und Bürger jetzt eben das Geld nicht, keine Kredite aufnehmen für ein Auto oder für ein Haus. Klar, ein paar Menschen schon, aber immer weniger als zumindest in den Jahren davor. Das führt dazu, dass es zu viel Ersparnisse gibt und das drückt dann die Zinsen nach unten und ist in dem Fall ein großes Glück für den Staat, der sich eben da diese Ausgaben sehr günstig finanzieren kann.
Das heißt, dass sich vielleicht sogar die Aufnahme von neuen Schulden im Umkehrschluss sogar rentieren könnte?
Ja, so weit würde ich auch nicht gehen. Ich meine, wenn Sie an Schulden denken, dann sind ja 2 Dinge wichtig beim Bedienen der Schulden. Einmal die Zinsen. Was müssen Sie, sagen wir mal, Sie nehmen für 10 Jahre Schulden auf, jetzt als Privatperson, sei es für eine Hypothek, für ein Eigenheim oder für ein Auto oder was auch immer, dann müssen Sie ja sagen, okay, wie viel Geld, ich muss das Geld zurückzahlen und irgendwann muss ich anfangen. Vielleicht muss ich erst in 2, 3 Jahren beginnen, aber irgendwann muss ich anfangen, das Geld zurückzuzahlen. Und das Zweite ist, was muss ich an Zinsen darauf zahlen? Auf der anderen Seite ist die entscheidende Frage ja, was machen Sie mit dem Geld? Ja, und der Staat, ist ja nicht so, dass der Staat das Geld nimmt und er verbrennt es oder baut sich irgendwelche Elfenbeintürme, sondern der Staat nimmt ja das Geld, um in die Menschen in diesem Land zu investieren. Er investiert in Kurzarbeitergeld, dass Menschen ihre Arbeit eben behalten können und nicht verlieren. Er investiert letztlich in Unternehmen, denen er Überbrückungshilfen, Soforthilfen, Notfallhilfen an Unternehmen gibt, um zu sagen, wir wollen, dass die Unternehmen überleben und eben nicht bankrott gehen, sodass es in 1 oder 2 Jahren diese Unternehmen noch gibt. Die Arbeitsplätze, die damit zusammenhängen, dass es die noch gibt, dass die Wirtschaft sich dann auch möglichst schnell wieder erholen kann. Und das ist ja das bestausgegebenste Geld, das man sich vorstellen kann. Ja, kurzfristig bedeutet das mehr Staatsschulden. Ja, das ist gar keine Frage. Diese Staatsschulden sind im vergangenen Jahr von knapp 60% einer jährlichen Wirtschaftsleistung auf 70% gestiegen. Aber das Geld führt dazu, dass die wirtschaftliche Erholung dann über die nächsten 3, 4, 5 Jahre besser verlaufen kann, als wenn man die Unternehmen jetzt alle pleite gehen lassen würde und die Menschen in die Arbeitslosigkeit schicken würde. Und aus der Perspektive, das mag jetzt auf den ersten Blick widersprüchlich klingen, aber das Geld, das man jetzt ausgibt, das der Staat an Schulden aufnimmt, führt dazu, dass langfristig die Schulden geringer sind, weil eben die Wirtschaft wieder schneller wachsen kann. Das heißt, der Staat muss dann weniger Geld für Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe zahlen. Wenn die Wirtschaft boomt, erhöhen sich die Steuereinnahmen, weil Menschen Arbeit haben, Einkommensteuer zahlen können, Unternehmenssteuer zahlen können. Also eigentlich ist das Geld, diese Schulden, die jetzt aufgenommen werden, eine Grundvoraussetzung dafür, um finanziell langfristig solide haushalten zu können.
Heißt das denn, dass dieser Finanzierungsplan, gerade wie wir ihn in der Corona-Pandemie sehen, durch beispielsweise Hilfsgelder, dass das so weitergefahren werden soll oder dass vielleicht da jetzt auch auf die Bremse getreten werden muss, gerade mit Blick auf die Zukunft?
Naja, wenn ich Sie bisher mit meinen Argumenten überzeugt habe, dann wäre die logische Konsequenz, wenn das Geld bisher für Arbeitsplätze und für Unternehmen gut ausgegebenes Geld war, dann wieso soll es in diesem Jahr und im nächsten Jahr nicht auch gut ausgegebenes Geld sein? Also sprich, solange diese Pandemie andauert, solange die Unternehmen und auch die Beschäftigten und übrigens auch die Familien diese Unterstützung benötigen, ist es das bestausgegebenste Geld. Und es gibt eben nicht eine Grenze, wo man sagt, oh, jetzt ist aber gut und jetzt kommen wir in die Hölle oder jetzt kommen wir in ein Chaos, weil der Staat jetzt mehr Geld ausgibt. Also das mit Sicherheit nicht. Mal als Vergleich: nach der globalen Finanzkrise war die Staatsverschuldung von 60% einer jährlichen Wirtschaftsleistung auf fast 85% gestiegen. Das war auch kein Problem. Die Zinsen blieben auch niedrig. Der deutsche Staat konnte dann sehr schnell danach auch die Schulden wieder abbauen, weil es einen Wirtschaftsboom gab. Jetzt sind wir, wie gesagt, im letzten Jahr von 60% auf 70% gegangen, was noch immer deutlich unter diesen 85% ist, was der deutsche Staat im Jahr 2010 hatte. Also mein Plädoyer ist, das ist das bestausgegebenste Geld und der Staat muss so lange diese Hilfen fortführen, wie es notwendig ist, wie die Wirtschaft in dieser Pandemie ist.
Herr Fratscher, wie sieht das denn aus mit der Belastung der künftigen Generationen? Werden da Schulden vielleicht auch auf die jungen Menschen abgewälzt?
Das ist in der Tat ein Einwand, den ich immer wieder höre. Und ein sehr prominenter Politiker hatte mal vor einigen Wochen getwittert, die Kinder und künftigen Generationen werden auf Schuldenbergen nicht spielen können. So mit dem Argument, wir dürfen jetzt auf gar keinen Fall Schulden machen, weil das müssten künftige Generationen zurückzahlen. Und ich fand das ein interessantes Argument. Und ich denke, wir sollten uns mal fragen, was ist denn eigentlich künftigen Generationen wichtig? Und ich habe die sehr starke Vermutung, dass die für die erste Priorität für diese Menschen und für die künftigen Generationen sein wird, in einer intakten Umwelt zu leben, in der Klimaschutz eine hohe Priorität hat, wo Diversität, Biodiversität, Umweltschutz gegeben ist, dass sie gerne in einem Land leben, wo tolle Jobs sind, mit guten Einkommen, mit vielen Möglichkeiten, dass sie gerne in einer Gesellschaft leben mit einem hohen Maß an sozialer Sicherheit und auch global gesehen einem hohen Maß an Sicherheit. Und dass es der künftigen Generation ziemlich egal sein dürfte, ob sie jetzt 0,3% oder 0,5% einer jährlichen Wirtschaftsleistung an Zinsen zahlen auf die Staatsschulden. Deshalb halte ich diese Diskussion, dass Staatsschulden zu weniger Generationengerechtigkeit führt, eigentlich für völlig falsch, sondern ganz im Gegenteil. Die Schulden heute, die kluge Investitionen in die Zukunft sind, in Klimaschutz, in digitale Transformation, das sind genau Schulden, die im Interesse künftiger Generationen sind.
Auf der anderen Seite frage ich mich, ob Deutschland da nicht vielleicht auch Probleme mit der EU kriegen könnte, gerade auch mit dem Blick auf den Vertrag von Maastricht, der ja unter anderem besagt, eine Gesamtverschuldung darf nicht über 60% vom Bruttoinlandsprodukt liegen.
Ja, das ist also absolut richtig. Es gibt europäische Regeln, die besagen, die Staaten, die Länder sollen unter dieser Schuldenquote von 60% liegen und sie sollen auch in einem Jahr nicht mehr als 3% ihrer Wirtschaftsleistung an zusätzlichen Schulden machen. Erstens mal hat die Europäische Union das ausgesetzt, hat gesagt, wir sind in einer Notsituation. Diese Regeln gelten für normale Zeiten. Und Teil der Regeln ist eben auch, dass man in Krisenzeiten eben solche Restriktionen nicht hat. Also diese Regeln sind jetzt so lange aufgehoben, wie die Pandemie da ist. Und jetzt, wir Deutschen haben gedacht, ja, die europäischen Regeln sind nicht hart genug. Wir selbst geben uns nochmal deutlich härtere Regeln. Und das haben wir mit der Schuldenbremse gemacht im Jahr 2009. Dem wir Deutschen gesagt haben, nee, also diese 3% da der Maastricht, sogenannten Maastricht-Kriterien, die auf europäischer Ebene festgelegt wurden, das ist uns alles zu lasch. Wir wollen die Schuldenbremse für den Bund jedes Jahr maximal ein Defizit von 0,35%, also 0,35% angepasst an die Wirtschaftsleistung, wir nennen das strukturell. Und für die Länderregierung sogar einen ausgeglichenen Haushalt. Also die müssen praktisch jedes Jahr eine schwarze Null haben. Und das ist ja im Augenblick gerade die große Diskussion auch im politischen Berlin. Will man wirklich wieder zurück zur Schuldenbremse? Will man das wieder einhalten? Oder will man das erst nochmal weiter aussetzen? Eigentlich muss 2022 die Schuldenbremse wieder eingehalten werden. Der Bundestag muss also jedes Jahr beschließen, ja, wir setzen diese Schuldenbremse für ein Jahr aus. Das war für 2020 der Fall, für 2021. Aber die große Frage ist, wollen wir 2022 diese Schuldenbremse wieder einhalten? Und das ist für mich die spannende Diskussion um die Prioritäten. Den Spagat, den ich im Augenblick sehe, ist, wir müssen uns ehrlich machen Und die Politik führt uns da zu häufig hinters Licht als Bürgerinnen und Bürger. Wir müssen eine Abwägung treffen, was uns wichtiger ist. Also Schuldenbremse einhalten heißt, keine Schulden mehr machen, ganz strikt auch im nächsten Jahr Wirtschaftshilfen massiv kürzen, damit diese Schuldenbremse wieder möglich ist. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir einen unglaublich großen Bedarf an Zukunftsinvestitionen haben. Und die Pandemie hat uns das ja vor Augen geführt, wie katastrophal die Digitalisierung bei uns in Deutschland ist. Und nicht nur in Schulen und Kitas, sondern auch beim Staat, bei öffentlichen Einrichtungen, bei digitalen Dienstleistungen, bei Gesundheitsämtern, die immer noch infizierten Zahlen und andere wichtige Informationen per Fax senden, weil sie noch in der Zeit leben. Und auch Unternehmen haben riesige Herausforderungen. Also wir sehen, Digitalisierung ist riesige Herausforderung. Wir sehen aber auch, dass wir beim Klimaschutz viel mehr in Deutschland tun müssen. Und auch im Bereich Innovation und im Bildungssystem muss der Staat in den kommenden Jahren deutlich mehr Geld investieren, um das Land zukunftsfähig zu machen. Und da muss man eine Abwägung machen. Was ist Ihnen wichtiger? Dass der Staat jetzt diese Schulden abbaut, für die er im Prinzip keine Zinsen zahlen muss, sogar noch Zinsen bekommt? Oder sind Ihnen diese Zukunftsinvestitionen wichtiger? Und als Ökonom, wirtschaftlich gesehen, ist es für mich die gleiche Logik wie eben mit den Notfallhilfen in der Pandemie. Wenn der Staat gutes Geld für ein hervorragendes Bildungssystem ausgibt oder Geld in eine digitale Infrastruktur steckt, dann führt das dazu, dass die Wirtschaft stärker wachsen kann, dass unter Menschen bessere Jobs bekommen können, dass sie produktiver sind. Und damit entstehen ja auch wieder Steuereinnahmen für den Staat. Und wir haben Studien am DEW Berlin das mal berechnet. Und solches Geld, das in Zukunftsinvestitionen eben im Bereich Digitalisierung, in Bildung, Innovation geht, jeder Euro, der da jetzt reingeht, kommt über die nächsten 10, 20, 25 Jahre zum Teil doppelt zurück. Also das rechnet sich mehr als, weil mehr Wachstum, mehr Produktivität heißt letztlich auch, Menschen haben höhere Einkommen, zahlen höhere Einkommensteuer und Mehrwertsteuer. Unternehmen sind produktiver, können mehr Unternehmenssteuern zahlen. Und das ist letztlich für mich der klare Punkt. Zukunftsinvestitionen sollten Priorität vor der Schuldenbremse haben. Und da bin ich, das ist ein ganz strittiger Punkt und da gibt es genug Menschen in Deutschland, die sagen, nee, lass uns lieber beim Bildungssystem und bei Infrastruktur sparen, die Schuldenbremse ist heilig, das ist uns wichtiger.
Dann nochmal ganz konkret nachgehakt, die Schuldenbremse längere Zeit auszusetzen. Ist das aus Ihrer Sicht sinnvoll dementsprechend?
Ja, ich halte von der Schuldenbremse nichts. Ich finde die Logik eigentlich richtig zu sagen, der Staat muss sich Regeln geben. Der Staat kann nicht unendlich viel Geld ausgeben und so tun, als gäbe es keinen Morgen und das Geld raushauen. Das ist gut, dass es solche Regeln gibt, wo der Staat sich auch dran halten muss. Aber wenn man Regeln macht, dann soll man sie so machen, dass sie auch wirklich sinnvoll sind. Und die Schuldenbremse ist eigentlich eine richtig schädliche Regel, eine schädliche Selbstkasteiung, so würde ich es mal nennen. Weil sie bedeutet, dass in guten Zeiten der Staat kaum Restriktionen hat, sich zu beschränken. Ja? Weil der Bund immer noch diese leichten Defizite machen kann. In guten Jahren müsste der Staat eigentlich deutliche Überschüsse machen. Sagen, okay, wir legen jetzt Geld für die schwierigeren, schlechteren Jahre zurück. Und in schlechten Zeiten hat der Staat zu wenig Möglichkeiten, gerade in Zukunftsinvestitionen zu stecken. Und deshalb ist die Schuldenbremse, so wie sie ausgestaltet ist, eigentlich falsch. Also ich würde dafür plädieren, dass man sich eine andere Schuldenbremse gibt, die letztlich die Neuverschuldung davon abhängig macht, wofür das Geld ausgegeben wird. Dass also Investitionen, Zukunftsinvestitionen, die sich eben rechnen, dort ausgenommen sind und nicht mit berücksichtigt werden und dass man da eben letztlich dem Staat die Möglichkeit gibt, das Richtige zu tun, also für die Gesellschaft, für die Wirtschaft. Jetzt kann jeder darüber streiten, was ist das Richtige, aber ich halte die Schuldenbremse so, wie sie eigentlich gemacht ist, für falsch.
Wie könnte denn eine solche Reform der Schuldenbremse aussehen? Also möglicherweise könnte ich mir vorstellen, dass Kredite in größerem Ausmaß möglich sind unter einer neuen Reform. Was sind da Ihre konkreten Vorschläge?
Ein Vorschlag, wie man das klug machen könnte, ist, dass man die Schulden erstens mal daran koppelt, wofür das Geld ausgegeben wird. Dass man also zwischen Investitionen und öffentlichen Konsum unterscheidet, also was der beispielsweise der Staat jetzt für Gehälter für den Staatssektor ausgibt und auf der anderen Seite, was an Investitionen in Bildung, in Innovation, in Infrastruktur geht. Das wäre das Erste, dass man sagt, man nimmt die Investitionen aus. Das Zweite ist, dass man sich dann genau anschaut, was ist eigentlich die Zinssituation. Also eigentlich ist das Maß, diese Schuldenquote, Schulden relativ zur Wirtschaftsleistung das falsche Maß, sondern eigentlich müsste man sich anschauen, was ist die finanzielle Belastung durch die Schulden für den Staat und damit auch für künftige Generationen. Und im Augenblick ist es so, dass die Bundesregierung jedes Jahr knapp 6-7 Milliarden Euro an Zinsen auf seine Schulden noch zahlt. Ja, wir haben am Anfang des Podcasts darüber gesprochen, dass die Zinsen negativ sind, der Staat sogar für die neuen Schulden Geld bekommt. Aber der Staat halt hat noch langlaufende Schulden, die vor 10 Jahren aufgenommen wurden oder vor 15 Jahren, wo die Zinsen noch höher waren. Aber diese 6-7-8 Milliarden Euro, das sind 0,3% einer jährlichen Wirtschaftsleistung. Das ist also verschwindend gering, was der Staat da im Augenblick an Zinsen zahlen muss. Und das, also eine Neuverschuldung der Zukunft, sollte man eben auch daran koppeln, wo stehen die Zinsen? Und wenn diese Zinslast gering ist, dann zu sagen, okay, die Verschuldung ist nachhaltig, das Geld ist günstig für den Staat zu haben. Und da muss keiner sich Sorge machen, dass wir deshalb jetzt in der Zukunft Steuererhöhungen brauchen, die dann ganz schädlich wären für die Menschen, um diese Schulden zu finanzieren. Und deshalb wäre für mich dieses zweite Element ganz enge Kopplung der Neuverschuldung an die Zinsen und an die Zinslast und nicht an die Schuldenquote.
Herr Fratscher, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Splannemann.
Das war der Inforadio Wirtschaftspodcast Corona, das Virus und die Wirtschaft. Und falls Sie diese oder andere Folgen nachhören möchten, dann können Sie das sehr gerne tun auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir freuen uns auch immer sehr über Fragen und Anregungen. Schicken Sie uns dafür gerne eine E-Mail an info@inforadio.de.
Corona, das Virus und die Wirtschaft. Ein Inforadio-Podcast.